Ich glaube, wir kommen in eine Zeit, in der wir so krass realistische Hologramme, ich sage es deshalb mal, auf der Bühne sehen werden, dass es für die jüngere Generation normal sein wird, in London auf ein Konzert zu gehen, wo der Artist richtig performt, und in Berlin im Astra zu stehen, wo nur das Hologramm auf der Bühne ist. Wenn wir uns in 5 Jahren unterhalten würden, warst du auch schon mal auf einem Konzert mit einem Hologramm, da bin ich mir ganz sicher. Die größte Menge, was da draußen kommuniziert wird zu Blockchain, ist einfach nur wahnsinniger Bullshit. Und die Leute schaffen es einfach nur, denjenigen in der Musikbranche, die keinen Plan davon haben, zu verkaufen, dass es eine wahnsinnig gute Idee ist. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Produkt gesehen, das Sinn macht auf einer Blockchain. Und ich lade jeden dazu ein, mich zu kontaktieren und mich zu challengen, weil ich glaube, es gibt nur Bullshit da draußen. Es ist nichts, was man skalieren kann. Es ist alles der Hyperkapitalismus in der Technologie festgefangen. Und mit diesem KI-System können quasi neue Songs und neue Variationen auch in verschiedenen Genres, verschiedenen Keys, BPMs, was auch immer, geschaffen werden. Und dadurch kann quasi ein Label mit einem, sagen wir mal, einem Input von 5000 Songs einen Output von 500.000 Songs haben.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
In dieser Folge geht es um Musik und Technologie und wie man beides verbinden kann, um Neues zu schaffen. Zu Gast ist Matthias Strobel. Er ist Präsident vom Branchenverband Music Tech Germany. Ich habe mit ihm auf der New Visions-Konferenz gesprochen. Die zweitägige Konferenz hat Matthias zusammen mit Philipp Gräfer von Wise organisiert und dabei viele internationale Speaker nach Berlin geholt. Falls ihr noch nie auf einer Konferenz wart und mit dem Begriff gar nichts anfangen könnt: Bei einer Konferenz gibt es meist Diskussionsrunden oder Vorträge auf einer Bühne. Wenn ihr an einer Konferenz teilnehmt, könnt ihr euch das im Publikum angucken, Fragen stellen und neues Wissen drauf schaffen. Was für viele von euch vielleicht noch spannender ist: Ihr könnt euch mit ganz vielen Leuten vernetzen, die im Publikum sitzen oder deren Vortrag ihr gerade gehört habt. Ich kann euch also nur empfehlen, geht zu Konferenzen, gerade wenn sie nicht so teuer sind. Für Artists bieten diese Konferenzen häufig auch noch Unterstützungsmöglichkeiten an. Manche Musikkonferenzen wie das Reeperbahn-Festival oder die CeO Pop in Köln bieten neben dem Konferenzteil auch noch Konzerte. Eure nächste Chance: In Berlin startet am 12. November, also in knapp einem Monat, zum Beispiel die Most Wanted Music Konferenz. Vielleicht sehen wir uns ja da, würde mich freuen. Mit Matthias Strobel spreche ich über Musiktrends, Musikstartups mit Potenzial, und er hat auch ein paar praktische Tools, die ihr für die Produktion von Musik nutzen könnt. Stichwort KI. Falls ihr akustisch etwas nicht versteht, ich habe die Links in die Beschreibung gepackt. Folgt dem Thema Takt Podcast, damit ihr die nächste Folge mit Julian Krohn nicht verpasst. Er ist Director Music and Sound bei der Agentur Scholz & Friends und hat schon mit vielen großen Marken und großen MusikerInnen zusammengearbeitet. Ich freue mich auch, wenn ihr eine Spotify-Bewertung dalasst. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Matthias Strobel, wir sind hier auf der New Visions, ein Festival, was du auf die Beine gestellt hast. Und da reden wir auch gleich noch drüber. Aber erstmal wollte ich gerne wissen, wie du überhaupt an dieses Thema rangekommen bist. Du bist ja schon sehr früh an Musik und Technologie interessiert. Woher kommt das, auch weit bevor der Hype um AI entstanden ist?
Boah, ich versuche es jetzt mal nicht so ganz weit zu fassen. Also ich habe Klavierspielen gelernt mit 5 und war danach in einem ziemlich bekannten, leider aus anderen Schlagzeilen, deutschen Knabenchor, bis ich 14 war. Habe dann angefangen aufzulegen in meiner Teenie-Zeit und habe dann nicht mehr viel mit Musik zu tun gehabt und habe dann studiert Wirtschaftskommunikation und habe gedacht, ich will danach irgendwie A&R werden oder irgendwas Cooles mit einem Label machen. Aber dann habe ich ein Startup gegründet, das damals Narwhal Sounds hieß, und wir haben quasi eine Software entwickelt, mit der man aus Bewegungen Musik machen kann. War ziemlich experimentell und hat dann auch dazu geführt, dass wir 2015 Insolvenz angemeldet haben und den Laden dicht gemacht haben. Dann habe ich kurz einen Abstecher gemacht und habe ein Flüchtlingscamp aufgebaut und geleitet in Berlin und bin dann aber wieder zurück zum Musik-Tech-Bereich und habe beim Music-Tech-Fest gearbeitet. Das ist eine Global Community von so Music-Tech-Innovatoren, also Menschen, die sich treffen und mit Technologien neue Sachen bauen. Hab dann dort irgendwie Management gearbeitet, bevor dann meine Chefin zur EU Women Innovator of the Year gewählt wurde und jetzt heute in der EU-Kommission mit von der Leyen und mit solchen Leuten arbeitet. Und ich aber nicht den Weg gehen wollte und deswegen beschlossen habe, Music Tech Germany zu gründen und habe jetzt den Bundesverband für Musiktechnologie in Deutschland 2017 gegründet. Wir waren damals der erste weltweit. Die Idee hinter dem Verband ist, dass wir eben ein Netzwerk und eine Organisation schaffen, die Leute miteinander vernetzt, die die Tools bauen für Musiker und Musikerinnen, um kreativ zu sein oder ein ökonomisches Einkommen zu generieren. Weil die hatten vorher kein Netzwerk, Labels, Verlage, Manager, die haben alle so ein Netzwerk, aber die Leute eben nicht. Und dann haben wir 2017 den Verband gegründet. Ja, und seitdem gibt's den und wir haben nicht nur Unternehmen da drin, sondern auch Forschungseinrichtungen und Universitäten. Und die Idee ist eben, alle miteinander in diesem Dreieck zu vernetzen, um Innovationen aus der Musikbranche und dem Musikökosystem heraus zu erlauben und zu ermöglichen. Und ich bin ganz froh, dass ich mittlerweile 9 andere Länder dem Beispiel gefolgt sind und wir jetzt quasi in 9 Ländern in Europa solche Verbände oder Organisationen haben und haben jetzt Music Tech Europe als Dachverband diesen Januar gegründet und in Japan, Chile und Brasilien gibt's auch solche Verbände und mein Traum wäre es natürlich, wenn irgendwann in jedem Land die Leute die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen und eben Brücken zur traditionellen Musikindustrie und zu MusikerInnen zu bauen, damit die wissen, was es da draußen überhaupt für Tools für sie gibt und damit eben die Musikindustrie nicht immer den großen amerikanischen Konzern hinterherlaufen muss, sondern vielleicht sich von innen raus neu erfindet und eben nicht mehr reagiert, sondern vielleicht auch mal agiert. Und das ist die Idee zwischen dem Verband und jetzt mit dieser Veranstaltung, wegen der wir hier sind. Das ist quasi gewachsen aus den Music Tech Meetups, die ich in Berlin gestartet habe, am Anfang mit 60 Leuten, jetzt sind wir 2.500 Leute und zu jedem Meetup kommen so 150 Leute und das ist quasi ein physischer Ort, an dem sich Menschen treffen können, die sich für das Thema Musik und Technologie interessieren. Und dank eines Preisgelds vom Berliner Wirtschaftssenat war ich jetzt in der Lage, dieses Jahr die New Visions for Music and Sound ins Leben zu rufen und da befinden wir uns gerade.
Um noch mal ein bisschen zurückzuspringen, du hast jetzt ja schon deine musikalische Erfahrung mit Klavierspielen, Knabenchor und anderen Highlights genannt, aber dieses technische Interesse, kannst du dich daran noch erinnern, wo das herkommt? Ja, und vielleicht die ersten Computer-Dinge, die du da damals ausprobiert hast?
Also tatsächlich ist es so, dass es kein technisches Interesse bei mir jemals gab. Ich habe mich eher für so einen Technik-Vollidioten gehalten. Bin dann tatsächlich nach meiner Uni ein halbes Jahr ganz klischeehaft nach Indien und kam aus Indien zurück und habe mir Fahrradanhänger gebaut und in den Parks von Berlin einen Drink verkauft und habe halt gedacht, das ist ein, also war zwar ein Hustle, aber war auch echt gutes Geld. Und dann kam aber ein Kumpel, dann kam meine Freundin damals zu mir und hat gemeint, ey, sie hat einen Kumpel, die haben da so ein Gerät gebaut, wo man aus der Luft Musik machen kann. Aber die sind alles Artists, so die brauchen irgendwie der Businessverständnis. Aber ich kam ja selber aus der Uni und hatte überhaupt kein Business bisher aufgebaut. Hab mir das dann angeguckt und hab gemeint, so ja klar, ich baue euch einen Businessplan, wir machen hier ein riesen geiles Produkt da draus. Hat dann nicht nur deswegen nicht funktioniert, dass ich keinen Plan davon hatte, aber ich bin eingestiegen in diese Music-Tech-Welt und bin auf Konferenzen gefahren, habe mich mit der Technologie auseinandergesetzt, habe gemerkt, was es technologisch da draußen eigentlich alles gibt, um noch kreativer zu sein oder um seine eigenen Horizonte zu erweitern oder Geld zu verdienen. Und ich würde mich heute nicht jetzt so als Technologieprofessor oder Experten bezeichnen, sondern ich glaube, ich bin eher, ich habe früh angefangen, mich sehr, sehr viel zu vernetzen mit Leuten und bin jetzt, glaube ich, extrem gut vernetzt in dem Bereich und sehe mich eher so als Übersetzer oder als Möglichmacher, der eben weiß, dass die einen existieren und weiß, dass die anderen existieren. Und wenn er jemand Neues kennenlernt, der irgendwie Synergien schaffen könnte oder wo irgendwie ein Benefit für alle besteht, dann versuche ich, die miteinander zu vernetzen und dann im Großen und Ganzen den Leuten dann einen Mehrwert zu bieten, weil sie eben sich dann kennen. Und das ist das, was mir auch Spaß macht, wenn dann Leute zu mir kommen und sagen so, hey, danke, wir haben uns vernetzt und jetzt haben wir irgendwie voll geil, sind irgendwie mega weitergekommen, als wir es vorher gekommen sind.
Also bist du dann eher reingerutscht, aber ein gewisses Interesse hast du ja schon für diese ganzen Themen, oder nicht?
Ja, ich habe ein immenses Interesse für die ganzen Themen. Also alles, was das war, damals bin ich reingerutscht, aber dann bin ich immer tiefer in diese ganze Materie eingestiegen und habe dann halt auch immer mehr Leute kennengelernt. Und das ist das, was ich hier eben, also ich glaube, das würde aber fast allen so gehen. Ich bin damals eben nicht so viel auf nur so Hardcore-Musikindustrie-Konferenzen gewesen, sondern eben auch auf so viel zu Tech- und Startups-Messen und habe aber dann immer so gesehen, da gab es irgendwie mehrere Schnittmengen zu der Musikbranche, die anderen irgendwie nicht gesehen haben. Und heute ist es aber ganz anders. Ich meine, heute haben wir so viele Music-Tech-Startups und so viel ist Technologie getrieben. Ich meine, es ist jetzt auch 14 Jahre her, dass ich eine wahnsinnige Leidenschaft dafür entwickelt habe. Und dann eben, wenn so neue Zukunftstechnologien so in den Mainstream kommen, dann fasziniert mich das total und finde es Wahnsinn, wenn es dann Leute gibt, die Technologie nutzen, um dafür einen Mehrwert für Musik zu schaffen. Das war mit allem, was in der Vergangenheit so technologisch nicht nur Hypes erlebt hat, davon gibt's ja jede Menge, sondern auch so was vielleicht unterm Radar flog bei anderen Leuten, weil es einfach unglaublich spannend ist, wie Technologie Türen öffnen kann.
Und was ist unterm Radar geflogen, meinst du?
Naja, es gibt da schon so ganz viele, also heute ist KI ein Riesenthema. Das KI-Thema gibt es aber schon, also ganz, ganz, ganz lang seit den 50ern, aber jetzt so wirklich, dass Leute mit KI krasse Produkte bauen, gibt es, glaube ich, seit den Anfang, den 10er Jahren, also das ist mir zumindest bekannt. Und da hat noch keiner über die geredet. Und die Produkte gibt es aber heute trotzdem. Also ich meine, abgesehen davon, dass natürlich Spotify und all diese ganzen Produkte auch KI drin haben, um eben Recommendations zu machen und eben überhaupt zu verstehen, wer du bist und was du hören möchtest, gab es auch auf der kreativen Seite Leute, die KI benutzt haben. Oder ich habe 2014 mich das erste Mal mit Blockchain beschäftigt. Heute dürfte den meisten auch nicht klar sein, dass das zum allergrößten, also die größte Menge, was da draußen kommuniziert wird zu Blockchain, ist einfach nur wahnsinniger Bullshit. Und die Leute schaffen es einfach nur, denjenigen in der Musikbranche, die keinen Plan davon haben, zu verkaufen, dass es eine wahnsinnig gute Idee ist. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Produkt gesehen, das Sinn macht auf einer Blockchain. Und ich lade jeden dazu ein, mich zu kontaktieren und mich zu challengen, weil ich glaube, es gibt nur Bullshit da draußen. Es ist nichts, was man skalieren kann. Es ist alles der Hyperkapitalismus in der Technologie festgefangen. Trotzdem habe ich mich damit beschäftigt, weil ich am Anfang auch dachte, das ist eine geile Idee, so Peer-to-Peer-Austausch, transparent, mega gut, alles nachverfolgbar, eine wahnsinnig tolle Idee. Und wenn man sich das aber dann tiefer anguckt, und das mache ich dann schon immer, dass ich mir Technologien ganz genau angucke und mich dann auch mit Leuten, die Experten und Expertinnen sind, unterhalte, dann merkt man halt oft, dass oft nur heiße Luft dahinter ist.
Also ein NFT, ein Musik-NFT siehst du nicht in der Zukunft?
Nein, das ist der allergrößte Quatsch der Welt. Also ich behaupte auch, dass die, die sich jetzt noch mit NFTs beschäftigen, haben immer noch nicht verstanden, wie die Technologie benutzt wird oder was die kann und was sie nicht kann. Oder sie haben einfach so krass Leute aus der Musikindustrie überzeugt bekommen, die haben gequatscht, dass sie jetzt Kunden haben und diese weiter bedienen müssen. Aber es wird auf gar keinen Fall eine Zukunft für NFTs geben.
Welche Themen findest du denn gerade besonders spannend? Also wenn man jetzt nochmal tiefer in den Musiktechnologiebereich geht, hast du da in den letzten Monaten was, wo du sagst, boah, das war nochmal mindblowing?
Mindblowing? Also was wirklich mindblowing war, aber das war, glaube ich, letztes Jahr schon beim Sonar-Festival. Das haben wir auch morgen hier als Thema. Da geht es um Quantum Computing, was für viele noch extrem abstrakt und total weit weg ist. Ich verstehe es auch nicht, was Quantum Computing ist, und da könnt ihr jetzt auch nicht, doch, frag mich bitte nicht, was jetzt irgendwie Qubits sind und wie man zwischen 1 und 0 noch irgendwelche Werte ermitteln kann, kein Plan. Aber ich sag dir mal die Story, die ich dort erlebt habe, da war so ein Typ, der hat das extrem gut erklärt, was die mit Quantum Computing machen konnten, und das musst du dir reinziehen. Die haben menschliche Genome genommen, in der Petrischale gelegt, ne? Also menschliche Gene in eine Petrischale gelegt, soweit ist ja noch verständlich. Und dann konnten die durch Quantum Computing die dazu bringen, dass die Pong miteinander spielen, das Computerspiel. So, und jetzt gib dir das mal, also weißt du, so Gene in der Petrischale spielen ein Computerspiel, ohne dass ein Mensch damit interagiert, total absurd. Und so, das war das Letzte, wo ich gedacht habe, what? Da ist mein Mind explodiert. So. Und das wird nur eine Weile dauern, bis diese Musik Anwendung findet, aber der Typ, der morgen einen Vortrag hält, der ist die Ersten, die ein Produkt gebaut haben, Moth heißen die. Ich finde es total spannend, was da passiert.
Ich habe mir nach dem Interview dann auch den Vortrag von Spencer Topple zum Thema Quantum Computing in der Musik angehört und muss sagen, dass ich nicht so viel verstanden habe. Vielleicht geht's euch da anders. Ich habe euch einen kleinen Ausschnitt aus dem Vortrag mitgebracht, in dem er Quantum Computing erklärt.
I would say that the big idea of quantum computers is that they can basically exploit quantum properties to perform certain kinds of calculations faster. The two main properties that help us with this is an idea called superposition. It's basically the idea that a qubit or a quantum bit can be in kind of many states at the same time, you know, until you measure it. When you measure it, it's in a definite state. But when it's in that kind of superposition, you can configure these circuits to interact with other circuits through a process called entanglement, which means that one qubit interacts with another qubit, and they're able to affect each other. And that's really the basis of kind of how this works.
Easy, oder? Das Gute ist, ihr müsst das Ganze gar nicht verstehen. Moth Quantum bietet online gerade die Technologie zum Ausprobieren an. Ich verlinke euch die Website in der Beschreibung, da könnt ihr dann kostenlos etwas experimentieren und Sounds erstellen. Jetzt geht's weiter mit dem Interview mit Matthias Strobel.
Und natürlich der ganze KI-Kram, der gerade passiert, das ist jetzt nicht wie Blockchain, wo die Leute irgendwann aufwachen, sondern beim KI-Thema ist es natürlich so, dass es in all unseren Lebensbereichen stattfindet und stattfinden wird. Und da ist es halt auch wichtig, dass man die ganzen Bullshit da aussortiert, weil ansonsten kriegen wieder die falschen Leute die Kohle dafür, einen Mehrwert für die Branche zu schaffen, bloß weil sie gute Marketing-Einis sind.
An welchen Punkten, meinst du, wird mit Musik in 10 Jahren anders gearbeitet als heute?
Also ich glaube, dass die Menschen, die auf traditionelle Art und Weise Musik machen möchten, die werden auch weiterhin auf traditionelle Weise Musik machen. Es wird wahrscheinlich andere Instrumente geben, mehrere Instrumente geben. Die Auswahl dessen, wie man sich kreativ mit Instrumenten ausdrücken kann, wird mit Sicherheit größer sein. Digital Audio Workstations, die ganze Plugin-Welt wird noch viel, viel, viel krasser werden. Ich glaube aber, dass Menschen, die bis jetzt nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie sich musikalisch auszudrücken, aus verschiedenen Gründen, weil sie nicht die Kohle hatten, weil sie irgendwie nicht die geistige Kapazität hatten, weil sie eine Behinderung hatten, aus welchem Grund auch immer, dass die durch diesen KI-Einfluss jetzt die Möglichkeit bekommen, ich sag mal in Anführungszeichen, Zugang zu Instrumenten zu haben, wo sie durch nicht musikalische Skills, also man muss kein Musiktheoriewissen haben oder wie ein Song aufgebaut wird, sondern durch eben andere Skills, durch Prompten oder durch Video-Input oder anderen Audio-Input, durch Gesang oder durch anderen Daten-Input eben die Möglichkeit haben, sich musikalisch kreativ auszudrücken. Ich glaube, bei der Musikmachseite wird es wie immer sein, dass wenn eine neue Technologie kommt, die Leute, die für ganz viele verschiedene Sachen anwenden werden, wir werden andere Instrumente sehen. Als die Synthesizer auf den Markt kamen, war es auch für alle erstmal ein Riesenaufschrei und sollten verboten werden in England, und dann nach 3 Tagen haben sie es wieder sein lassen. Und ich glaube, dass es mit KI jetzt auch so ist, dass viele aufschrecken und das aber dann wieder passieren wird. Ich glaube, wir machen Musik in anderen Kontexten. Also ich weiß nicht, ob du das von Mercedes mitbekommen hast, dieses mit Will.i.am, Will.i.am hat zusammen mit Mercedes denn das Auto zum Instrument umgewandelt. Das heißt, du kannst quasi den Mercedes fahren und durch, je nachdem, wie du das Auto fährst, kannst du Musik damit machen. Das ist quasi, ob du beschleunigst, ob du blinkst, ob du lenkst, und das hat alles Einfluss auf die Musik, die das Auto generiert. Und ich glaube, da sehen wir in der Zukunft noch viel, viel mehr Fälle, weil die ganzen Autolieferer jetzt nicht mehr auf breite Reifen und Spoiler stehen, so wie früher, sondern es geht darum, jetzt einen Mehrwert im Innenraum zu schaffen für das beste Fahrerlebnis der Leute, die da drin sitzen. Auch wenn wir später dann vielleicht mal ganz weit weggesprochen so selbstfahrende Autos haben, kann man dran glauben oder nicht, geht es darum, eine Entertainment Space im Auto zu schaffen. Und da wird eben Musik eine riesige Rolle spielen, weil Musik was ist, was ich auch während dem Fahren generieren oder konsumieren kann, und anders wie visuelle Kunst, sage ich mal. Bei Live-Shows, und man kann ja jetzt in jede Richtung gehen, es wird sehr, sehr viele andere Erlebnisse geben, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht so bewusst vorstellen können, weil es eben die Lösung noch nicht so breit da draußen gibt.
Und in der Distribution, meinst du, da gibt's schon Dinge, die quasi disruptive sind? Und die Zukunft auch, wie momentan das Musikbusiness schon seit vielen, vielen Jahren funktioniert, Labels etc., nochmal sehr viel verändern könnte?
Ich kann mir vorstellen, dass in Distributions-, also in den Vertriebswegen, dass es dort andere Möglichkeiten geben wird, passgenauer die Leute zu versorgen mit Musik, die die Musik dann auch konsumieren sollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt außer MP3 und dann natürlich die High-Quality-Files irgendwie diejenigen, die es wollen, dass wir da besonders einen riesen Sprung sehen würden. Also vielleicht fehlt mir auch die Fantasie da dazu, aber ich glaube, dass das neben dem Thema Spatial Audio und 3D-Audio oder wie du es nennen möchtest, das wird auf jeden Fall einen größeren, der sage ich, eine größere Zukunft voraus, der Technologie. Aber was so Vertriebswege angeht, glaube ich, wird es mit Sicherheit bei denen bleiben, die wir gerade haben. Aber die Frage ist, ist Streaming noch relevant in der Zukunft und wird es so eine große Rolle spielen? Oder geht es wieder zurück zu einer anderen Art von Medium, sei es jetzt irgendwie so eine Mischung aus physikalischen und digitalen Medium, oder geht es wieder generell mehr zurück zu physischen Medien? Dann sind natürlich wieder andere Distributionswege gefragt als heutzutage. Ich glaube, ich finde es ganz spannend, weil durch KI werden wir super viel Müll auf den ganzen Streaming-Services haben. Das ist natürlich dann aber auch wichtig, dass die Streaming-Services dann eine KI haben, die das filtern kann, damit ich nicht nur den ganzen Shit auf meine Playlists bekomme, abgesehen von den handkuratierten Playlists. Und das werden sie nicht schaffen. Deswegen glaube ich, dass Labels und solche Leute wieder verstärkt auf physische Medien zurückgehen. Und aber ich glaube auch der Konsument. Das Problem ist nur, die CD wird nicht wiederkommen, die Kassette hat zu beschissene Qualität, Minidisc hat es leider nicht geschafft, es war eigentlich das beste Format der Welt, und Schallplatte kann ich mit dem Auto nicht anhören und auch nicht unterwegs, also muss irgendwas Neues her. Und da bin ich gespannt, es gibt da schon so ein paar Ideen da draußen, was man so machen kann, bin gespannt, ob sich davon was durchsetzt, weil es auch für das Label und für den Musiker viel interessanter, physische Produkte zu verkaufen, weil man ja viel mehr Marge kriegt.
Ja, vielleicht baut Mercedes ja dann demnächst wieder Plattenspieler ein.
Das wäre geil.
Du hast gerade schon angesprochen, KI müllt unter Umständen die Streaming-Dienste zu. Welche Gefahren siehst du denn noch?
Durch KI? Mhm. Naja, also ich sehe tatsächlich mehr Möglichkeiten als Gefahren. Das Problem, das ich gerade ganz groß habe, ist, dass die Musikindustrie gerade sich wieder so auf die Hinterfüße stellt und jetzt versucht, diesen Protektionismus wieder an den Start zu bringen, zu sagen, wir erlauben niemanden mit unserer Musik KI-Systeme zu trainieren. Also wir reden jetzt von Deutschland und Europa, weil das ist ja urheberrechtlich geschützt und so. Ich glaube, wir müssen generell über das Urheberrecht nochmal reden und über IP-Rechte, wie man das Ganze neu aufbaut. Zum anderen finde ich es unglaublich arschig von der Musikindustrie, sich jetzt dahinzustellen und zu sagen, so alle klauen die Musik und trainieren damit KI-Systeme. Ich habe 2017 schon mit fast allen größeren Labels, Independent-Labels gesprochen und habe gesagt, wenn wir diese EU-Urheberrechtsverordnung an den Start kriegen, muss KI mitgedacht werden. Und alle haben drüber gelacht und gesagt, das passiert nicht. Jetzt passiert's. Die hatten 7 Jahre Zeit, die Musikindustrie mindestens sich vorzubereiten, Lizenzierungsmodelle an den Start zu bringen. Die könnten so viel Geld mit einem zusätzlichen Revenue-Stream gerade machen, indem sie sagen, hier, ihr könnt mit der Musik irgendwie KI-Systeme trainieren, aber wir wollen dann so und so viel Share und so ist das Konzept. Ich bin jetzt ja kein Jurist, aber die Musikindustrie hatte Zeit dafür, das zu machen und hat es nicht gemacht und jetzt kommen sie wieder auf die alte, wir wollen unsere Artists beschützen, aber am Ende versuchen wir nur für uns den größten Schnapp wegzuziehen. Ich sehe die größte Gefahr sehe ich gerade bei der KI, dass große Labels Verhandlungen führen mit Technologieanbietern, die am Ende sie bevorteilen und die Künstler noch mehr in den Ruin treiben, wie sie schon die Verträge mit den Streaminganbietern gemacht haben. Deswegen, hoffe ich, dass es da bald eine Lösung gibt für die ganzen KünstlerInnen da draußen, dass sie nicht so abhängig sind von diesen Major Deals, von denen sie gar nicht wissen, wie die Verträge aussehen.
Welches Tool, vielleicht auch eine App oder anderes, sollten mehr Leute kennen, deiner Meinung nach?
Da bin ich biased, weil ich arbeite für so einen Laden in der Schweiz, der ein ganz geiles Tool auf den Markt gebracht hat, aber ich nenne es trotzdem. Also nee, pass auf, darf ich zwei sagen?
Ja, klar, du darfst so viele, wie du willst.
Oh, das dann wird der Tag lang. Also eins, das, mit dem ich nichts zu tun habe, das heißt Delphos Music. Die haben gerade ein neues Produkt rausgemacht, wo mir der Name nicht einfällt. Das ist für mich der unentdeckte Superstar in der KI-Welt. Was der quasi macht, der bietet KI-Systeme an Labels und KünstlerInnen, damit die mit ihrem eigenen Katalog, mit dem ganz kleinen KI-System, nur mit ihrer Musik trainieren können. Das bedeutet, ich als Label kann quasi sagen, ich nehme dieses von Delphos Music, dieses KI-System, ich glaube, die nennen es Sound Worlds, und lade dort den Katalog von Künstler XY rein. Das KI-System lernt dann verstehen, wie der Künstler produziert, wie seine Musik klingt und so weiter und so fort. Und kann dann quasi in kürzester Zeit aus dem ganzen Schaffen des Künstlers, da kann auch Musik reingefüttert werden, die bis jetzt noch nicht auf den Markt kam. Aber was wichtig ist, ist, dass die ganze Musik copyrighted ist bei diesem einen Künstler. Da ist nichts anderes mit drin. Und mit diesem KI-System können quasi neue Songs und neue Variationen auch in verschiedenen Genres, verschiedenen Keys, BPMs, was auch immer, geschaffen werden. Und dadurch kann quasi ein Label mit einem, sagen wir mal, einem Input von 5000 Songs einen Output von 500.000 Songs haben. Und kann aber diese 500.000 Songs auch zu Geld machen, weil dort nichts an Trainingsmaterial drin ist, was nicht von ihnen selber stammt. Das heißt, sie haben den Weg geschaffen, Labels die Möglichkeit zu geben, mit Musik noch mehr Geld zu verdienen, wie sie bisher verdient haben und dem Künstler natürlich auch und der Künstlerin. Und ich glaube, dass das eine wahnsinnig tolle Idee ist, Labels zu empowern und denen zu sagen, so hey, KI ist jetzt nicht unbedingt Suno und Udio, sondern ihr könnt selber mit KI quasi eure eigene Musik schaffen, die genauso hochwertig, genauso geil dann am Ende klingt, kommt natürlich auf den Künstler. Das andere, das heißt der Jammerhook, ist ein Startup aus der Schweiz und das ist auch KI, aber da ist es so, dass die haben quasi eine KI entwickelt, die dir zuhört beim Musikproduzieren. Das heißt, du hast deine Digital Audio Workstation offen, du hast einen Track, den du angefangen hast zu produzieren, du hast irgendwie, keine Ahnung, 20 Spuren und bist dann irgendwie an so einer Writer's Blockade und dann fehlt dir irgendwie, wie es weitergeht, oder du suchst nach einer Flöte oder nach einer Gitarre. Was die KI macht, ist, die hört sich deine bisherige Produktion an und erkennt, was du bisher produziert hast. Und wenn du dann sagst, ich hätte gerne eine Flöte, dann sucht die dir entweder von deinem eigenen Computer, aus den ganzen Samples und Loops, die du über Jahre geparkt hast, sucht die dir dann quasi das aus, was perfekt zu dem passt, was bisher produziert wurde. Oder du kannst auch sagen, ich möchte Zugang zu einer Cloud haben, wo eben ganz viele Loops und Beats drin liegen, die dann eben wiederum dazu passen. Das heißt, du kannst aus deinem eigenen Katalog wählen oder aus dem, aus einer Cloud, das von anderen Leuten produziert wurde. Und dadurch kannst du eben viel schneller ans Ziel kommen, musst nicht eben, also was mir vor allem dabei gefällt, ist, dass ich so viele Leute habe, die Beats produzieren und die seit Ewigkeiten Musik machen und die haben Terabytes Musik auf ihrem Computer und die suchen manchmal was und finden es nicht mehr, also bauen sie es halt lieber nochmal neu. Und mit diesem Plugin ist es quasi möglich, das zu finden, was du gesucht hast und deswegen mag ich das sehr gern. Dann ist da draußen ein Typ, also es gibt so viel, ich kann die ganze Nacht drüber reden, da draußen ist ein Typ, der heißt Clem, der hat eine Webseite gebaut, die heißt You Music Marketing. Die haben den, sind 20% besser als der Meta-Algorithmus. Das heißt, wenn du einen Song irgendwie, wenn du Marketing für einen Song machen willst auf Instagram oder Facebook, dann kannst du es entweder mit dem ganz normalen Tool von Meta dir bauen und die Ad bauen, oder du baust es halt mit ihm. Der hat einen Algorithmus gebaut, der nur für Musik trainiert wurde, während eben der Meta-Algorithmus, der trainiert ist auf allem, was dort advertised wird. Dadurch ist der viel passgenauer, viel besser, viel intuitiver. Also ich könnte jetzt eine Reihe an Leuten sagen, die alle hier sind, und deswegen habe ich sie auch eingeladen, die alle geilen Scheiß machen und meistens im Sinne für eine bessere, transparentere und größere Musikbranche und nicht um irgendjemandem was wegzunehmen oder so.
Ja, hast du vielleicht jetzt gerade ja schon auch angesprochen, aber wollte dir auch da nochmal Shows geben, Tipps zu geben. Welches Startup hat denn deiner Meinung nach? Also, du hast ja eine eigene Startup-Bühne mit sehr vielen Startups, aber welche meinst du haben besonders viel Potenzial?
Es kommt immer auf die Definition von Potenzial an. Es gibt eine App da draußen oder ein Startup draußen, das heißt DrumApp. Die haben als eine der wenigen, ich glaube, es gibt nur zwei Konkurrenten, eine App gebaut, die dir beim Drumming, also beim Trommeln lernen, behilflich ist auf eine super smarte Art und Weise, so ein Duolingo-Style. Was so die zukünftige Entwicklung angeht und das Hochskalieren, glaube ich, ist bei denen noch sehr, sehr viel möglich, weil die echt gute Sachen machen. Ich mag halt, ich bin halt, also das ist so die wirtschaftliche Komponente. Es gibt aber auch da draußen, es gibt so einen ziemlich jungen Typen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es seine Freundin ist, aber die haben zusammen Exibeat entwickelt. Die wollen quasi ein Bandcamp nur für elektronische Musik bauen, aber mit all dem, was bei Bandcamp fehlt, haben da ganz viel Research gemacht und Fragebögen und bauen da schon eine Weile dran. Das noch nicht existiert, kann man auch noch nicht sagen, ob es erfolgreich wird, aber die Idee und das, was sie mir erzählt haben und wie sie es angehen wollen, finde ich super praktisch und super spannend. Da draußen ist ein Typ, der heißt Alaa Elhada, der hat DJoid gebaut. Da kann man jetzt drüber sagen, was man will. Ich komme aus der Zeit, also meine Freunde, ich bin jetzt kein Turntablist und Vinylauflegen, aber alle meine Freunde saßen jahrelang im Keller oder standen dort und haben Scratchen und Turntablism sich beigebracht und die werden das hassen, aber was der, oder auch so Selection als DJ, ne? Du bist ja dafür verantwortlich, dass der Laden am Laufen bleibt und dass die Leute Spaß haben. Und der hat halt so eine KI oder so ein Ding gebaut, dass eben die Energie von einem Song messen kann. Frag mich jetzt nicht so ganz genau, wie es funktioniert, aber am Ende des Tages kannst du quasi, so wie es den Sync-Button irgendwann gab, so dass du eben Transitions und Kram einfach easy machen kannst, der hat so ein Ding gemacht, dass dir automatisch Songs vorgeschlagen werden, die perfekt dazu passen, um die Energie im Laden am Laufen zu halten, so dass du quasi immer den richtigen Track hast für den nächsten Moment. Das klingt jetzt total bescheuert, ich erzähle, aber wenn man sich's anguckt, dann macht's total Sinn und ist für gerade für die jüngere Generation, zu der ich jetzt vielleicht nicht mehr so Zugang habe, ist es vielleicht ein total spannendes Tool, um eben ja vielleicht ins DJing reinzufinden oder auf Partys die richtige Musik zu finden oder frag mich nicht. Aber ja, ich glaube, das fand ich ganz innovativ, weil es gibt ja so Läden hier auch in der Stadt, die früher tolle DJ-Tools auf den Markt gebracht haben und jetzt mittlerweile ja nichts mehr an den Start bringen. Und da ist mal wieder ein Startup, das sich zumindest in die Ecke so ein bisschen versucht zu bewegen. Auch wenn es vielleicht mit echten DJ nicht unbedingt jetzt was zu tun hat.
Wie heißt das?
DJoid, also DJoid.
Okay. Welches Tool müsste denn noch entwickelt werden?
Das wünscht sich. Also ich weiß nicht, ob das sich jeder wünscht, aber also ich glaube, vielleicht kommt es irgendwann. Aber ich würde schon ganz gerne zu jeder Zeit meines Tages, in jedem Moment, die Musik hören können. Also es ist total absurd, abstrakt, die Musik hören können, die gerade perfekt zu meiner Stimmung und meiner Umgebung passt. Vielleicht schaffen wir das durch irgendwelche Brainchips oder so. Aber ich fände es ganz geil, wenn ich irgendwie sage, okay, jetzt mach ich an auf der App und dann kommt Musik, die passt jetzt eben gerade zu dem Sonnenschein hier in Berlin, Pfefferberg, es wird langsam Laub, die Leute haben einen guten Vibe, ne, ist alles nice. Und mir geht's aber auch gut, oder ich bin irgendwie sitze unten an der Spree und es fängt an zu regnen und ich habe gerade Liebeskummer, dann will ich aber auch die Mucke haben und nicht so irgendeinen cheesy Song, sondern einen, der auch aus meinem Repertoire dessen kommt, was mir gefällt. Sowas wollte es irgendwann mal geben, wenn es so einen Wunschtraum hätte. Sowas wird es bestimmt irgendwann mal geben, mal gucken, ob es noch in meiner Lebzeit ist. Und ansonsten gibt's tatsächlich schon mehr, als man denkt. Es ist nur so, dass die Musikbranche viel davon nicht kennt, weil sie eben in ihren eigenen Bubblen unterwegs ist, was ja auch total normal und total okay ist. Aber das ist ein Grund, warum wir diese Konferenz hier machen. Und ich finde es voll geil, dass eben auch aus der Musikbranche sehr, sehr viele Leute hier sind, die Bock haben, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen.
Würdest du dir einen Brainchip einpflanzen lassen für dieses Feature?
Ich habe tatsächlich, ich habe einen Kumpel, der hat, also nur so Gag-Sachen, der hat halt sich so einen Chip einpflanzen lassen mit dem Liebesversprechen und seine Freundin auch für die Hochzeiten haben sich beide so einen Chip und den kannst du halt tracken mit deinem Handy und dann kommt halt diese Liebesbotschaft, so Spaß. Solche Spaßsachen machen ja viele Leute. Es gibt aber auch andere Leute, die ernsthafte Sachen gemacht haben. Da habe ich schon überlegt, ob ich sowas machen will und habe es nicht gemacht. Ich glaube, ich würde mir keinen Brainchip einpflanzen lassen. Also nicht zu mich, also ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich würde schon erstmal so 20 Jahre ins Land gehen lassen mit den ersten Leuten, die das gemacht haben. Und wenn da noch alle am Leben sind, dann würde ich das vielleicht auch machen. Aber ich glaube nicht, dass ich es noch erleben werde. Aber vielleicht gibt es andere Lösungen. Also du kannst mittlerweile mit Kopfhörern schon Temperatur im Ohr miterkennen. Du hast so Sensoren, die in deinen Kopfhörern drin sind, wo du eben so für gewisse Dinge, Biofeedback-Daten, sagt man dazu, erheben kannst aus deinem Inneren des Körpers. Also das kennst du mit deiner Apple Watch, kannst du Biofeedback-Daten, so Sauerstoffgehalt, Herzrhythmus, ne, den ganzen Kram tracken. Das kannst du auch im Ohr machen. Und es gibt Kopfhörer, die können das schon. Und ich glaube, dass es vielleicht auch ohne Brainchip auskommt, sondern dass man vielleicht nicht jetzt die perfekte Umgebung und so, aber dass man schon einen großen Schritt nach vorne machen kann, wenn diese Kopfhörer auch für sowas dann verwendet werden.
Da weiß dann die App, du hast heiße Ohren, du willst vielleicht einen Sommersong hören oder wie funktioniert das?
Da geht es eher so, dass du eben einen großen Herzschlag hast und quasi wahnsinnig aufgeregt bist und du jetzt Musik hören möchtest, die dich runterholt. Oder es geht eher in diese Richtung. Also es ist nicht so nach außen, sondern es kommt eher von innen. Ich glaube tatsächlich Use Cases für Sportler sind da ganz interessant. Deswegen, da gibt es auch schon erste Studien und Kram, dass Marathonläufer bis zu 20 Minuten mehr rausholen können, wenn sie die richtige Musik auf die Ohren bekommen, wenn sie eben zu viel Körner verbrauchen, dass sie eben langsame Musik bekommen und wenn sie zu langsam laufen, schnelle Musik bekommen, aber auch Musik, die ihnen gefällt, also keine Functional Music, wie man sagt. Da mit dem Feld kann man da noch relativ viel machen, aber auch für einen selber, ich weiß nicht, ob du Yoga, Meditieren, Leute, die sich runterholen wollen, die eben sich durch Musik nochmal aus so einer Außenwelt abkapseln wollen, jetzt mal, wenn man zum Runterkommen geht, aber eben auch andersrum. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wozu man diese Biofeedback-Sensoren dann verwenden kann.
Welche Trends siehst du für die Zukunft? Also gibt es da was, wo du sagst, ich glaube, das wird doch weiterhin in den nächsten 1-2 Jahren ein größeres Thema werden oder da kommt noch was, was wir bis jetzt noch gar nicht gesehen haben?
Jetzt so entlang der ganzen Wertschöpfungskette Musik würde ich sagen, also wenn ich hinten anfange, so beim Live-Bereich, ich glaube tatsächlich, dass sich viel mehr Menschen damit beschäftigen, mit dem Nachhaltigkeitsaspekt von Veranstaltungen und dass wir vielleicht Lösungen sehen, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können und ich auch nicht, dass ich mir eine Performance angucke von jemand, der nicht auf der Bühne steht, sondern woanders performt. Aber ich glaube, wir kommen in eine Zeit, in der wir so krass realistische Hologramme, ich sag's deshalb mal, auf der Bühne sehen werden, dass es für die jüngere Generation normal sein wird, in London auf ein Konzert zu gehen, wo der Artist richtig performt und in Berlin im Astra zu stehen, wo nur das Hologramm auf der Bühne ist, damit eben der Artist nicht nach Berlin reisen muss. Und dann stehen aber trotzdem irgendwelche Leute da und verkaufen Merch von dem Artist und damit kann man relativ viele Probleme auf einmal lösen für die Musikindustrie, also für die Leute dahinter ist natürlich wahnsinnig gut, weil du kannst Ressourcen sparen, aber auch für uns, die ja nicht jetzt irgendwie in der Zukunft leben wollen, in der wir weiterhin Leute mit riesen Jets und 40 Trucks irgendwie eine Bühne bauen lassen für 10 Shows, die wir dann in einer Stadt spielen. Also ich glaube, dass es da schon noch einen größeren Anspruch gibt an Nachhaltigkeit und da gibt es technologische Lösungen und da kommen wir dann auch in diese Hologramm-Ecke und da glaube ich, wenn wir uns in 5 Jahren unterhalten würden, warst du auch schon mal auf einem Konzert mit einem Hologramm, da bin ich mir ganz sicher. Und das kann man jetzt natürlich die ganze Wertschöpfungskette zurückmachen, aber ich glaube, dass es beim Musikproduzieren eben einen wahnsinnigen, fangen wir ganz hinten an, beim Listener, beim Zuhörer, glaube ich, einen Anspruch gibt, qualitativ hochwertige Musik zu hören. Nicht nur vom Musikformat, sondern auch von, wie die Musik gemacht ist. Dass so belanglose Musik, die eben durch KI gemacht werden kann, an Bedeutung verlieren wird und nur für Nutzen, also für Leute, für Zwecke, die einem Nutzen dienen, produziert wird. Also ich glaube, ja, der Anspruch an qualitativ hochwertige Musik wird steigen. Ja, und ansonsten vorne beim Musikmachen, glaube ich, da tut sich ja ständig was. Also es gibt ständig irgendwelche neuen Plugins und neue Möglichkeiten, neue Sounds zu erzeugen. Ich glaube, da passiert sehr viel. Und wir werden mehr immersive Musik, also sage ich jetzt mal oder so Musik im Raum konsumieren wollen. Ich würde es jetzt aber nicht für jedes Genre sagen. Also es gibt vielleicht auch Genres, in denen das jetzt vielleicht nicht so geil ist, obwohl man sagen muss, wenn man mal so ein für dieses Genre gemixtes Album gehört hat und ich weiß, dass es auch wohl eine deutsche Rap-Band zum Beispiel gibt, die jetzt gerade an so einem Projekt sitzt, die jeder kennt und wo ich gedacht habe, so, okay, Rap ist jetzt nicht so das Erste, was kommt, sondern eher elektronische Musik. Da kam bis jetzt nichts rum. Wird aber bestimmt in der Zukunft mehr sein. Also ich glaube, Spatial Audio oder ja genau, dieses Dolby Atmos, wie sie Streaming Services heißen, nennen, da wird viel passieren.
Na, alleine, wenn du dir vorstellst, dass eine KI-Artist, die kann ja nur als Hologramm auftreten, das wird mit Sicherheit schon passieren, oder wie siehst du das?
Da, also das ist ein interessanter Gedanke. Natürlich kann die nur als KI auftreten, aber ich glaube, den Hype um einen KI-Artist so zu stricken, dass du eine Fanbase aufbaust, ich weiß, dass es jetzt gerade dieses Projekt gab, deren Name mir nicht einfällt, mit dieser Bremen-Werbeagentur, wo tatsächlich Kiddies davor sitzen und denken, das ist ein echter Mensch, das ist ganz furchtbar, weil man natürlich dieses Schönheitsideal von diesem KI-generierten Typen dann auch wieder so propagiert. Und natürlich würden die auch zum Hologrammkonzert gehen. Das ist aber eine ganz spezielle, aber vielleicht, weißt du, das finde ich immer so ein bisschen vermessen. Ich bin 42 Jahre alt, so ich, keine Ahnung, wie 12-jährige Leute ticken. So, und wenn die Bock auf sowas haben, dann gibt es dafür auch einen Markt. Für die Musikindustrie ist das ein Geschenk. Keine Catering-Rider, nie krank werden, keine Divas, keine Tantiemen, alles in die eigene Tasche. Mega geil. KI-Hologramme für die Musikindustrie. Es gibt Hitsune Miku in Japan, die füllt Stadien mit 70.000 Leuten und tritt in drei Stadien am gleichen Abend gleichzeitig auf, weil alles Hologramm. Das ist natürlich für solche Leute, die nur das nicht wegen Musik machen, sondern aus dem wirtschaftlichen Aspekt in der Musikindustrie, für die ist es ein Geschenk. Wenn man dazu die Fans noch bekommt, dass die das machen, geil. Ich glaube aber, dass es nur mehr dazu gehört. Es gibt eine Identifikation mit dem Künstler, für welche Werte steht der, in welchem Umfeld bewegt er sich, was für einen Style hat der. Gut, das kann eine KI auch abbilden. Aber es gibt schon so gewisse Werte, warum wir so eine Art Popkultur haben und nicht nur Musikfantum. So, es gibt der gehört noch viel mehr dazu. Und deswegen, aber wer bin ich? Keine Ahnung. In der Zukunft kann auch sein, dass wir KI-Menschen haben, die wahnsinnig erfolgreich sind. Wer weiß.
Vor den abschließenden Fragen nochmal zu deinem, was du aktuell neben New Visions machst, zum Beispiel Wicked Artists. Mhm.
Ja, Wicked Artists ist eine Booking-Agentur, die ich gegründet habe, für Creative Technology Artists. Die Idee dahinter ist, dass ich in meinem Umfeld, also ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Dennis Kastrup zusammen, und wir haben in unserem Umfeld ganz viele Leute, die mit Technologie abgefahrene Sachen machen. Sie bauen Roboter, die auf der Bühne live elektronische Musik performen. Oder Bertolt Meyer, einer unserer Artists, ist mit einem Arm geboren worden und hat dann seine Prothese in einen Controller umgewandelt, mit dem er Modular-Synthesizer spielt und den Modular-Synthesizer eben nur mit seinen Gedanken steuert, wie er auch seine Prothese steuern würde. Oder Jagal, die Datenhandschuhe benutzt und damit eben die Musik in der Luft kreiert und gleichzeitig auch Visuals steuert. Oder PortrayXO, die KI-Musik tatsächlich, also eine KI mit ihrer Stimme trainiert hat, schon vor 8 Jahren. Und eben das, was hinten rauskommt, in ihre Musik einbaut. Und so haben wir viele Künstler und die haben kein Zuhause gefunden bei anderen Booking-Agenturen, weil sie eben sehr, sehr abgefahrenen, außerhalb der Norm Musik machen. Und die haben wir aufgenommen und die verbuchen wir tatsächlich jetzt nicht so Standard-Tour-mäßig, sondern eher an Corporate Events, an Festivals, an Kunst-Events, genau. Genau, das ist so noch eine weitere Sache, die ich mache.
Und dann bist du Lecturer für die New York University. Das klingt ja auch ziemlich krass.
Ja, das ist auch tatsächlich was nie auf meiner Liste stand, aber ich bin Dozent am Clive Davis Institute for Recorded Music an der NYU Berlin. Und ich weiß nicht, ob du weißt, wer Clive Davis ist.
Ja, klar. Ja,
und ich wusste das immer, aber habe mir gedacht, so das sind also keine Ahnung, die kamen zu mir und haben gefragt, ob ich irgendwie Bock habe. Jemand hat mich vorgeschlagen, ob ich dort einen Kurs machen will. Und ich bin kein Dozent, ich habe keine Schulung in Didaktik. Und dann meinte ich so, ja, keine Ahnung. Und dann haben die gemeint, ist fürs Clive Davis Institut. Und ich so, ja klar, mache ich auf jeden Fall. Also das ist einfach eine wahnsinnige Ehre, das machen zu dürfen. Und mache jetzt das ist jetzt das dritte Jahr, dass ich dort jedes Jahr im Wintersemester 20 Studierenden aus New York, die hier nach Berlin kommen, einen 3-monatigen Kurs gebe über Music Tech Innovation. Und da geht es gar nicht so sehr um die wirtschaftliche Startup-Welt, ist auch ein Teil davon, aber es geht tatsächlich darum, denen den Kopf zu öffnen und zu sagen, guck mal, also sind alles Künstler, alles Artists, was könnt ihr in der Zukunft machen? Und hier bei New Visions for Music and Sound ist Schneider, die in meinem Kurs vor 2 Jahren war, die damals mit Neurowissenschaftlern beim Auflegen mit ihren Gedankenströmen Musik gesteuert hat. Total absurd. Und bringt jetzt auf dem Crimes-Label ihr erstes Album raus und bringt es mit einer Kombination aus digitalem und physischem Asset raus. Und genau, damit sowas stattfindet, kommen die zu mir, machen den Kurs und ich zeige denen, was es in Berlin für schräge Leute gibt und was man so in der Zukunft noch machen kann. Und finde es wahnsinnig geil, dass ich es machen darf. Ja.
Und hast du noch weitere Projekte oder ist das ist es das?
Nee, also ich mache leider viel zu viel. Ich arbeite noch hier mit Handiclap Berlin zusammen. Mit denen habe ich in einem Projekt ins Leben gerufen, das heißt Pink Music. Handiclap Berlin kümmert sich darum, dass mehr Menschen mit Behinderung Live-Konzerte spielen können. Machen hier immer alle 2 Wochen, glaube ich, ein Konzert, wo, wie die es nennen, eine normal verrückte Band und eine Band mit Menschen mit Behinderung Konzerte spielen, um eben diese beiden Welten zu mischen. Und damit eben mehr Menschen oder Bands mit Behinderungen mehr Sichtbarkeit bekommen und mehr auf Line-Ups stattfinden, haben wir Pink Music gegründet, weil wir sind dann zu Veranstaltern gegangen und haben gefragt, warum sind auf den Line-Ups nie solche Leute? Ja, wir wissen ja nicht, wo wir die finden sollen. Und jetzt haben wir pinkmusic.net, glaube ich, oder .org gebaut. Dort sind über 100 Musiker aus ganz Deutschland, aus jedem Bundesland, aus jedem Genre, von Punk bis Heavy Metal bis Hardcore bis Klassik bis Chöre. DJs, alles dabei. Und jedes Festival wird dort jemanden finden, den sie in ihr Lineup einbauen können, damit wir diese eine Herausforderung nicht mehr für Festivals haben. Aber natürlich finden sie immer wieder andere Ausreden. Aber es funktioniert ganz gut. Tatsächlich werden dort auch viele Leute über die Plattform gebucht. Und wir machen jetzt die nächsten 3 Jahre, haben wir jetzt eine Projektförderung bekommen, wo wir Bandprojekte machen. Deswegen suchen wir auch gerade noch weitere Künstler und Künstlerinnen, die Bock haben mit einem Menschen, die haben alle die unterschiedlichsten, also nicht alle, die haben alle unterschiedliche Behinderungen, zusammenzuarbeiten und sich zu treffen für einen Workshop oder einfach mal mit dem abzuhängen und einfach miteinander zu lernen. Genau das mache ich noch. Und dann das Startup in der Schweiz eben und diese Veranstaltung hier, Music Tech Germany, Music Tech Europe, also alles eigentlich um Music Tech so. Und kuratiere ganz viele andere Konferenzen, kuratiere dieses Jahr den Tech-Teil beim Reeperbahn-Festival und bin noch in so Accelerator-Programmen und so Kram drin. Ja, spannendes Leben.
Ja, also klingt ausgefüllt auf jeden Fall.
Kann mich nicht beschweren. Langweilig ist mir nicht, nee, auf gar keinen Fall. Das war jetzt aber, die letzten 4 Monate waren intensiv, weil sowas wie die New Visions Konferenz habe ich bis jetzt auch noch nicht auf die Beine gestellt.
Aber bist du zufrieden mit, wie es gerade läuft? Also der erste Tag ist fast rum, einer kommt noch.
Ja, bin super zufrieden. Also das, die Idee zu sagen, wir bringen Menschen aus allen Bereichen, nicht nur, vor allem sind Leute aus der Games-Industrie hier, aus der Musikindustrie, Leute von Theatern in Berlin, also wirklich aus dem ganzen Spektrum Kunst, Kultur, Kreativität. Das war die Idee. Und dass das irgendwie so greift, weil dann doch, am Anfang haben viele Leute gesagt, so, ja, aber es sind nur so 1-2 Sessions für mich. Und das jetzt heute, ich glaube, wir haben 800 Registrierungen für so ein Event aus dem Stand. Da bin ich schon echt stolz drauf und bin auch froh, dass das Wetter so mitspielt und dass auch alle, die bis jetzt kamen, happy sind. Und ja, bin echt happy, so wie es läuft gerade.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft der Musikindustrie?
Naja, für die Musikindustrie, wo ich ja auch Freunde habe, die dort arbeiten, wünsche ich mir schon, dass sie weiterhin ihre Arbeitsplätze behalten und dass die Musikindustrie früh genug sich einstellt oder umstellt auf technologische Entwicklung, damit eben nicht Leute auf einmal entlassen werden müssen, weil man auf einmal feststellt, so, das kann man ja automatisieren, sondern dass man vielleicht im Vorfeld sich schon überlegt, wie kann man die Leute umschulen oder was kann man irgendwie den Leuten für Möglichkeiten bieten, dass sie auch weiter in dieser Branche unterwegs sind. Ich wünsche mir, dass die Musikindustrie nachhaltiger ist, dass sie darüber nachdenkt, wie sie auch in der Zukunft Erlebnisse schaffen können, die emotional sind und die den MusikerInnen, aber auch den Fans und ZuhörerInnen dienen. Ja, also natürlich ist das Thema Gleichberechtigung nicht nur in der Industrie, sondern auch in meiner Branche. Music Tech ist ein Albtraum. Aber wir haben morgen einen tatsächlichen Workshop hier zum Thema Music Tech und Musikindustrie und wie man sich dort als Frau vor allem in erster Linie oder nicht männlich gelesener Mensch weiterbilden kann, was man so machen kann. Und ich wünsche mir eine größere Offenheit zu Gesprächen mit Technologieanbietern, kleinen Startups und mehr Austausch. Also wir werden es nie schaffen, dass es eine transparente und gerechte und super faire Musikindustrie geben wird, weil einfach zu wenig Leute zu viel Macht haben und zu viel Geld verdienen. Aber dass vielleicht die Leute unterhalb diesem 1% oder 2% sich besser organisieren und mehr im Sinne derer denken und arbeiten, die die Musik kreieren und die Grundlage für ihren Job schaffen und nicht nur ans reine Wirtschaften und denken, die MusikerInnen sind austauschbar. Sobald ein Hype kommt, kann der eine ausgetauscht werden durch den anderen.
Und abschließende Frage, was wünschst du dir für dich?
Ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir ein glückliches Leben und dass es weiterhin so gut läuft hier in Berlin. Ich habe tatsächlich keine, solange ich happy bin und ich habe für mich so, es klingt vielleicht auch total pathetisch und absurd, aber ich habe für mich beschlossen, dass so Erfahrungen in meinem Leben die Währung sind und ich möchte noch ganz viel Erfahrungen schaffen, weil Erfahrungen einfach viel mehr wert sind als Geld. Natürlich braucht man Geld, um Erfahrungen zu haben, aber zu einer Erfahrung wie diese Veranstaltung hier ist auch eine Erfahrung. Genau, ich möchte einfach noch viel mehr abgefahrene Erfahrungen machen, noch in andere Bereiche eintauchen und einfach ständig dazulernen, weil das ist ja, worum es geht, in erster Linie. Glücklich sein und dazulernen im Leben.
Ja, das sind auch schöne Schlussworte. Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, bin ich durch.
Aber nee, danke. Vielen Dank für deine Zeit und es hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir.
Ich habe auf jeden Fall schöne Erfahrungen auf der New Visions Konferenz gemacht und mir auch viele Tipps von Matthias Strobel notiert. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Folgt dem Thema Takt Podcast überall, wo es Podcasts gibt, damit ihr die nächste Folge mit Julian Krohn nicht verpasst. Julian war viele Jahre bei Universal Music und ist jetzt Director Music and Sound bei der Agentur Scholz & Friends. Ich freue mich auch, wenn ihr Thema Takt auf Spotify bewertet. Mit diesem Podcast verdiene ich kein Geld, deswegen bin ich auf eure Unterstützung angewiesen über paypal.me/thematakt oder thematakt.de/spenden gibt es ein paar Möglichkeiten. Ich bin jetzt das restliche Jahr nochmal für 3 Monate in Elternzeit. Aber weil ich fleißig vorproduziert habe, gibt es diesmal keine Thematakt-Pause. Die nächste Folge erscheint am ersten Dienstag im November. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.